Wir sprechen heute über das Studienfach Psychologie und Psychotherapie. Und ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber wenn ich so durch meine Timeline scrolle, die Fernsehmediatheken durchstöbere oder nach neuen Podcasts suche, dann fällt mir eine Sache auf. Es begegnen mir überall psychologische Themen. True-Crime-Dokus analysieren das Verhalten von TäterInnen, Life-Coachings versprechen mentale Stärke und Begriffe wie Trigger, Trauma oder Bindungstypen tauchen immer wieder auf. Psychologie scheint allgegenwärtig zu sein, auch in unserem Alltag. Wir alle kennen das, zwei Menschen erleben dieselbe Situation völlig unterschiedlich oder wir fragen uns, warum wir immer wieder auf die Snooze-Taste drücken, obwohl wir doch eigentlich aufstehen wollten. Kein Wunder also, dass sich so viele für dieses Studienfach interessieren. Die Frage, wie Menschen eigentlich ticken, wie sie Dinge wahrnehmen oder wie ihr Denken und Fühlen funktioniert, ist einfach faszinierend. Schauen wir mal, was Psychologiestudentin Julia über ihr Studium zu erzählen hat, was dort wirklich behandelt wird und mit welchen Mythen sie aus eigener Erfahrung aufräumen kann. Ich bin gespannt, ob die Begriffe, die ich hier im Intro genannt habe, tatsächlich so genutzt werden oder ob sie in der Wissenschaft eine ganz andere Bedeutung haben. Ich bin Franziska und in diesem Podcast geht es um alles, was mit eurer Studienwahl zu tun hat. Und hallo auch an meine Kollegin Annabelle.
Hello!
Annabelle und ich sind Studienberaterinnen an der Uni Mainz und wollen euch mit diesem Podcast bei eurer Studienwahl unterstützen. Wir freuen uns ganz doll, dass heute Julia bei uns ist, Psychologiestudentin hier an der Uni Mainz. Hi Julia, schön, dass du da bist.
Ja, hi, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Julia, erzähl uns doch mal, wie bist du denn auf das Psychologiestudium überhaupt gekommen? Wie bist du bei der Studienwahl vorgegangen? Du hast ja im Vorgespräch schon mal erwähnt, es war ein bisschen ein Umweg. Magst du einfach mal erzählen, wie du da vorgegangen bist?
Ja, gerne. Ich wollte eigentlich immer Medizin studieren. Ich glaube, so seit meinem 14. Lebensjahr. Und da war ich eigentlich auch relativ gefestigt so in meinem Traum. Und von daher war dann auch klar für mich nach dem Abi, auch wenn ich jetzt nicht den NC-Schnitt hatte, den man für Medizin brauchte, dass ich das trotzdem weiter verfolgen möchte, das Ziel. Mhm. Und ja, dann habe ich wie so viele, die nicht direkt reinkommen, eine Ausbildung gemacht zur Gesundheits- und Krankenschwester. Und habe dann danach auf der Intensivstation direkt angefangen, Vollzeit zu arbeiten.
Wow, krass.
Genau. Und habe dann so gehofft, halt die Wartezeit gut zu überbrücken und mich halt einfach auch immer wieder beworben und alles. Leider gab es in der Zwischenzeit dann eine Gesetzesänderung, dass die Wartezeit auf 7 Semester, ich weiß gar nicht, ob es 7 Semester sind, auf jeden Fall wurde die gedeckelt, dass das nicht mehr Open-End war, wie das früher war, dass man dann irgendwann, wenn man seine 14 Wartesemester oder so voll hat, dann endlich mal angenommen wird. Ja, und dann kam noch hinzu, ich habe frisch auf der Intensiv angefangen, dann kam Corona. Und dadurch wurde ich dann so ein bisschen ins kalte Wasser der Intensivmedizin geschmissen und musste halt ganz schnell ganz viel lernen und fit werden in dem Bereich. Und damit einhergehend wurde das Schichtmodell dann auch umgestellt. Wir haben dann 12 Stunden, 7 Tage gearbeitet in so festen Teams, um die Infektionsrate halt im Team einfach gering zu halten.
Krass.
Ja, und da habe ich dann doch gemerkt, dass Schichtdienst einem auch ganz schön viel abverlangt.
Ja.
Also körperlich, aber halt auch mental. Also gerade 7 Tage Nachtdienst haben mich dann schon ganz schön auseinandergenommen. Und in der Zeit bin ich dann auch so ein bisschen ins Umdenken gekommen. Möchte ich das wirklich weitermachen? Weil Medizin zu studieren bedeutet natürlich auch erstmal sehr, sehr lange in diesem Schichtsystem zu sein. Also während dem Studium geht's wahrscheinlich noch. Aber wenn man dann in der Assistenzarztausbildung ist oder mit diesem praktischen Jahr, das ist halt Schichtdienst pur. Und die ärztlichen Kollegen haben das, glaube ich, noch viel extremer mit ihren Bereitschaftsdiensten, die 24 Stunden gehen. Und da habe ich dann für mich einfach gemerkt, ich glaube, das ist einfach zu viel für mich. Ich bin ein Mensch, der seinen Biorhythmus sehr gerne mag, der gerne seine 8 Stunden schläft und auch doch seine geregelten Essens- und Schlafenszeiten braucht.
Ja,
und dann habe ich so ein bisschen überlegt, also was gibt's für Alternativen? Und das ist mir auch überhaupt nicht einfach gefallen, weil halt dieser Traum die ganze Zeit da war, Medizin zu studieren. Ja, und dann stand ich da erstmal, dachte, ja Mist, was mache ich jetzt? Und dann wird ja überall geschrieben, ja, wenn Medizin nicht klappt, was gibt's für Alternativen? Da ist Psychologie meistens nicht ganz so weit entfernt von. Ja. Das wird dann häufig mitgenannt. Ja, und dadurch, dass ja Corona war, war ja auch Online-Uni in ganz Deutschland an den ganzen Unis. Mhm. Und ich dachte, ich probiere es jetzt einfach mal und habe mich tatsächlich einfach relativ blind, ohne großen Plan von Psychologie zu haben, einfach mal beworben. Und auch das letzte Mal für Medizin und habe dann so ein bisschen gesagt, okay, das Schicksal entscheidet jetzt. Und habe dann tatsächlich im Nachrückverfahren ja einen Bachelorplatz für Psychologie bekommen. Genau, und so bin ich dann dahin gekommen und bin dann einfach auch mal ja da reingestartet, so ein bisschen mit dem Motto, schauen wir mal, was wird. Und ja, es wurde gut.
Crazy, was ein cooler Weg.
Ja, vor allem erstmal Intensivpflege und dann diese Richtung einzuschlagen. Es ist ja mega cool auf jeden Fall. Du hast auch erzählt im Vorgespräch, dass du erst noch so ein bisschen unsicher warst wegen Psychologie, weil du hattest, glaube ich, ein Praktikum gemacht. Ja. Magst du davon noch kurz erzählen?
Ja, gerne. Mhm. Also wenn man die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflege macht, dann durchläuft man verschiedene Stationen, also die normalen chirurgischen Stationen, internistische Stationen. Was auch dazu gehört, sind Einblicke in die Psychiatrie, weil das ja später auch ein Tätigkeitsfeld ist, wo man auch als Krankenpfleger, als Krankenpflegerin auf jeden Fall arbeiten kann. Genau, und so bin ich dann auch dahin gekommen und habe meinen Psychiatrieeinsatz gehabt, den ich persönlich, und das ist jetzt wirklich eine ganz individuelle Erfahrung, ganz, ganz schrecklich in dem Moment fand, aus diversen Gründen. Ich glaube, ich war damals halt auch einfach noch sehr jung, habe noch nicht viel über psychische Erkrankungen, vor allem über die schizophrenen Krankheitsbilder gekannt und habe mich dann in der Situation auch einfach oft überfordert gefühlt mit den Menschen, die eine bipolare Erkrankung haben, die Wahnvorstellungen haben, eine schizophrene Erkrankung haben und deswegen war das einfach keine schöne Erfahrung und das ist dann so im Kopf auch hängen geblieben, dass ich, wenn ich Psychologie jetzt tatsächlich studiere, auf gar keinen Fall in die klinische Richtung gehen möchte, weil ich eigentlich nie wieder eine Psychiatrie von innen sehen möchte. Genau, und ja, jetzt studiere ich dann trotzdem den Master in klinischer Psychologie und Psychotherapie.
Ich wollte gerade sagen, es ist nämlich anders gekommen.
Aber genau,
aber da kommen wir gleich noch zu.
Ja, gerne.
Also du hast jetzt gerade schon so ein bisschen angeteasert, du hast dich dann doch für klinische Psychologie in diese Richtung entschieden, da den Schwerpunkt zu setzen. Was findest du denn so spannend an Psychologie? Was hat dich denn so gecatcht am Anfang? Du hast ja gesagt, nach einem Semester hast du gemerkt, das möchtest du gerne weitermachen.
Ja.
Was war denn das, was dich da so gekriegt hat?
Ich finde einfach total spannend, ja, alles rund um den Menschen. Ich sag mal, die Medizin lehrt uns ja, so wie funktionieren körperliche Prozesse, wie läuft das ab und wie sieht es aus, wenn Erkrankungen vorliegen, was funktioniert denn nicht mehr richtig so. Aber der Mensch ist ja mehr als seine Körperfunktion oder seine Erkrankung. Und all das steckt so ein bisschen in der Psychologie halt drin. Mhm. Wie nehmen wir wahr? Du hast im Intro gesagt, zwei Menschen die Situation unterschiedlich wahrnehmen. Woran liegt das? Wie funktioniert überhaupt Lernen? Wie kommt es denn dazu, dass ich mir was merken kann? Oder warum treffe ich jetzt genau diese Entscheidung? Also warum sitze ich jetzt hier und mache mit euch den Podcast? Ich hätte ja auch eine andere Entscheidung treffen können. Yeah. Und das finde ich ganz, ganz spannend, weil das so allgegenwärtig ist. Mhm. Man lernt ganz viel über den Menschen, über sein Erleben, über sein Verhalten. Aber all das betrifft mich ja unmittelbar auch selbst. Mhm. Und das ist irgendwie ganz spannend, weil man damit ja auch ganz viel über sich selbst lernt. Wie ticke ich in manchen Situationen? Warum prokrastiniere ich gerade beim Lernen in der Prüfungsphase? Ich weiß es doch eigentlich besser, wie es gehen sollte. Genau, und das finde ich einfach super faszinierend, wie dann auch so diese psychischen Prozesse mit den körperlichen Prozessen interagieren und ja. Genau.
Das ist ja eigentlich auch so ein Klischee zu dem Psychologiestudium, dass das so eine Art Selbsthilfestudium ist. Da würde ich dich gerne fragen, was würdest du denn jetzt dazu sagen? Ist es ein Selbsthilfestudium? Also wie viel hat das mit Selbstanalyse überhaupt zu tun?
Genau, also erstmal würde ich, glaube ich, gerne mit dem Klischee aufräumen. Das habe ich mich auch schon öfters gehört und ich glaube, jeder, der Psychologie studiert, kennt es auch, dass die Psychologiestudierenden alle selbst psychische Probleme haben. Da würde ich, glaube ich, ganz klar sagen, dass das nicht der Fall ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das eher so ein bisschen daraus resultiert. Ich meine, jeder hat Probleme und diese, die gibt's in jedem Studiengang. Und es gibt auch ganz sicher einen Bruchteil von Studierenden, die auch psychische Probleme haben. Und auch die, würde ich sagen, gibt es in jedem Studiengang.
Ja, absolut.
Ich glaube nur, dass es in Psychologie ein offener Umgang wahrscheinlich damit ist, als vielleicht jetzt in Jura. dass damit einfach ja eher offen mit umgegangen wird, auch drüber geredet wird, das Thema vielleicht eher auf den Tisch gepackt wird. Weil wenn ich mich in einer Gruppe befinde, die Psychologie studieren und vielleicht sogar den Wunsch haben, Psychotherapeutin zu werden, wäre irgendwie komisch, wenn die das verurteilen, wenn man den Berufswunsch hat, später Menschen mit genau solchen Problemen zu helfen. Und ich glaube, das ist dann eher so ein Safe Place, würde ich jetzt mal sagen, dass man sich dann mehr traut, da rauszugehen. Genau, Selbsthilfe. Ja, also, also klar, ne, man lernt natürlich total viel über sich selbst. Also in pädagogischer Psychologie zum Beispiel, wie gehe ich damit um, wenn ich nicht gut lernen kann, in klinischer Psychologie, wie gehe ich mit Konzentrationsproblemen um? Mhm. Oder ich würde lügen, wenn ich nicht auch mal Sachen aufschiebe und mich nicht drum kümmere, sondern ich auch, ja, das mache ich morgen. Mhm. Oder ich denke, jede Person hat auch schon mal erlebt, überfordert mit seinen eigenen Emotionen zu sein und jetzt nicht ganz zu wissen, oh, wie gehe ich jetzt damit irgendwie am besten um? Ich habe irgendwie eine blöde Rückmeldung bekommen und ich merke gerade, das bewegt mich total und das überfordert mich vielleicht auch gerade so ein bisschen. Ich denke, das sind Situationen, die jeder kennt, fernab jetzt mal von einer psychischen Erkrankung. Ja. Und da lernt man natürlich auch total viel in dem Studium von. Und das kann man natürlich bei sich selbst auch immer versuchen, ganz gut anzuwenden. Mhm. Allerdings muss ich sagen, ich glaube, jeder hat auch so ein bisschen einen blinden Fleck, nenne ich es immer, so für sein eigenes Verhalten und so für sein eigenes Denken. Also ich glaube, die Selbsthilfe ist auch begrenzt. Ja. Ich glaube, manche Sachen sind einem dann auch nicht ganz so bewusst.
Okay, jetzt steigen wir doch mal richtig ein und gucken mal, wie das Studium eigentlich aufgebaut ist und womit man sich beschäftigt. Also kannst du mal kurz so grob umreißen, was sind denn so die Themen, mit denen man sich beschäftigt? Viele denken, glaube ich, ja, es geht die ganze Zeit eben nur um dieses, was, wie fühle ich mich gerade? Aber es ist ja sehr viel mehr und vor allem steckt ja auch noch viel Wissenschaftlichkeit dahinter. Vielleicht magst du es einfach mal so kurz beschreiben, womit man sich in Psychologie beschäftigt.
Ja, genau. Also der Bachelor ist sehr, sehr breit aufgestellt. Das ist eigentlich auch sehr cool, weil es halt eben nicht nur darum geht, wie fühle ich mich, oder auch nicht nur um die klinische Psychologie geht. Am Anfang gibt's ganz viele Grundlagenfächer, also die Entwicklungspsychologie, Sozialpsychologie, die Persönlichkeitspsychologie und die differenzielle Psychologie. Also wie unterscheiden sich Menschen auch in ihrer Persönlichkeit? Wie setzt sich Persönlichkeit zusammen? Mhm. Genau, und dann gibt es halt auch den wissenschaftlichen Anteil. Also es gibt Veranstaltungen zu wissenschaftlichen Methoden. Mhm. Wie baut man eine Studie auf? Wie sehen Studiendesigns aus? Worauf muss man achten, wenn ich ein Experiment mache? Wie sieht das aus, wenn es eine Fragebogenstudie ist? Dann gibt es auch eine Veranstaltung, die heißt Testtheorie und Diagnostik. Also worauf muss ich achten, wenn ich Personen diagnostiziere? Und das jetzt nicht nur im klinischen Bereich, sondern es gibt ja auch Diagnostik, Berufssetting zum Beispiel, oder auch in der Persönlichkeitspsychologie, wenn ich ein Persönlichkeitsprofil von jemandem erstelle, dann ist das auch Diagnostik. Mhm. Und diese ganzen Tests und Fragebögen und all das, was es da so gibt, die werden ja jetzt nicht einfach bunt zusammengesammelt, die Fragen, und dann hat man einen Fragebogen, sondern die müssen auch bestimmten statistischen Gütekriterien unterliegen, dass ich auch wirklich sicher sein kann, dass das, was ich da gerade mit einer Person erhebe, dass das, was ich gerade diagnostiziere, auch wirklich sehr zutreffend ist und jetzt kein Zufallsbefund beispielsweise ist.
Ja,
genau.
Da hast du schon ein Wort gedroppt, was gerne mal in unseren Beratungen vorkommt. Also die Angst vor Statistik, ne? Also man kommt um Statistik nicht drum rum im Psychologiestudium. Ja, was würdest du denn sagen? Wie schwer ist es und welchen Anteil spielt Statistik so im Studium?
Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, Statistik spielt einen geringen Anteil. Mhm. Es ist allgegenwärtig. Psychologie ist ja eine der Naturwissenschaften. Es ist ja ein Off-Science-Abschluss am Ende, sowohl im Bachelor als auch im Master. Und es ist ein ganz, ganz großer Forschungsbezug da. Und es ist der Psychologie auch ganz, ganz wichtig, dass alle Erkenntnisse, alles, was vermittelt wird, wirklich wissenschaftlich untermauert ist. Und dementsprechend hat Statistik auch einen hohen Stellenwert. Also ich habe jetzt letztens meine dritte oder vierte Statistikklausur jetzt erfolgreich hinter mich gebracht. Also ist wirklich im Bachelor und im Master vorhanden. Aber ich möchte auch gerne so ein bisschen die Angst und Panik rausnehmen. Mhm. Ich würde mich selbst wirklich nicht als Mathe-Genie beschreiben. Ich hatte keine 15 Punkte in Mathe im Abi und ich habe auch kein Mathe-LK gehabt. Mhm. Und ich bin gut durch Statistik durchgekommen. Mhm. Natürlich ist das immer so ein bisschen abhängig, wie in der Schule auch. Was für Dozierende hat man? Aber das ist alles möglich. Mhm. Wenn man natürlich mathematisch sehr fähig ist, dann ist das wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Ich musste wahrscheinlich ein bisschen mehr machen dafür, aber es ist auf jeden Fall möglich. Lerngruppen sind da und Statistik ist bei den meisten Psychologiestudierenden echt verhasst. Zumindest was die Vorlesungen und Übungen angeht. Also man ist nicht alleine und gemeinsam kommt man da gut durch die Zeit und kann am Ende dann wirklich auch ein gutes Ergebnis erzielen. Ich kenne niemanden, der wegen Statistik sein Studienfach aufgeben musste. Okay. Also weder an meiner Bachelor-Uni als auch an meiner Master-Uni. Und also alles
gibt
möglich.
Ja, Hoffnung.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist mir auch ganz wichtig zu sagen.
Ja. Und ich stelle mir das eigentlich auch ziemlich cool vor. Also weil, ja klar, wenn man jetzt nicht ein Mathe-Genie ist, dann kann das vielleicht abschreckend wirken mit der Statistik. Aber es ist ja auch mega nice, wenn man sich da so reingenördet hat.
Ja.
Und dann halt auf einmal weiß, wie Statistiken funktionieren, wie man die lesen kann etc. Das ist halt schon ein ziemlich cooles Tool, was man dann hat. So stelle ich mir das zumindest vor, ne?
Auf jeden Fall. Und das ist dann der Teil von Statistik, der auch spannend ist. Also ich hätte jetzt niemals gedacht, dass ich das mal so sagen werde, öffentlich. Aber es ist tatsächlich so. Ja. Klar, so die Vorlesungen sind manchmal einfach trocken. Das ist leider manchmal einfach so, gerade wie gesagt, wenn man Mathe jetzt nicht so super toll findet. Aber es wird halt dann spannend, wenn man im Forschungspraktikum ist oder seine Abschlussarbeit auswertet und dann halt diese ganzen Methoden, die man gelernt hat, anwendet. Und dann halt gucken kann, ja, ich habe meine Forschungshypothese, jetzt habe ich meine Daten und jetzt werte ich das mal aus und gucke, ob ich meine Forschungshypothese belegen kann oder ob das tatsächlich zutrifft. Mhm. Und das ist dann halt schon ziemlich cool, auch wenn man mit seinem Statistikprogramm da sitzt und ja, das auswertet, das ist einfach eine ganz spannende Sache dann auch. Und dann hat das einen Anwendungsbezug und das ist dann auch ein ganz, ganz anderer Fall, als in der Statistikvorlesung da zu sitzen und ja, sich da die Folien mit den Formeln anzuschauen.
Da hast du auch einen wichtigen Punkt gesagt, mit selber forschen, ne? Da angesprochen. Ja. Also ihr macht schon eigene, weil das wäre ja eine Frage, die ich unbedingt stellen wollte, ob ihr eigene kleine Forschungsprojekte habt. Das habe ich jetzt schon mal rausgehört.
Genau, es gibt im Bachelor das sogenannte Forschungspraktikum. Da findet man sich in so einer Kleingruppe zusammen und bekommt ein Thema und erstellt dazu dann eine Studie, führt die auch durch und wertet die dann aus. Also wie so eine kleine Ministudie praktisch. Das fand ich auch eine sehr, sehr coole Erfahrung, einfach mal diese Arbeitsschritte komplett durchgemacht zu haben und dann auch wirklich einen ganz konkreten Eindruck dazu zu bekommen, was ist denn jetzt eigentlich Forschung und was gehört auch alles so dazu von der Präregistrierung ganz am Anfang, also wo man schon mal seine Forschungsfrage und seine Hypothese anmeldet praktisch und auch einem Ethikantrag einfach mal stellt, bis hin dann tatsächlich das Ganze auch zusammenzuschreiben und dann drucken zu lassen. Und die Abschlussarbeiten sind praktisch eigentlich nichts anderes. Die können sich so ein bisschen unterscheiden. Das hängt davon ab, in welcher Arbeitseinheit man die auch macht. Aber in Psychologie sind es eigentlich eher quantitative Forschungsfragen. Also, dass man wirklich ein Thema hat, eine Befragung oder ein Experiment dazu macht, einen Datensatz am Ende erhält und den dann statistisch auswertet.
Also quantitativ, damit es nicht abschreckt, in ganz easy, das bedeutet, man hat einen riesengroßen Datensatz mit sau vielen Daten und die wertet man aus. Dafür braucht man Statistik.
Ich finde das auch echt nochmal super wichtig zu betonen, dass diese ganzen Methoden, die ihr lernt, die Statistik, die anderen Forschungsmethoden, dass ihr die ja braucht, um eben große Fragen klären zu können. Also keine Ahnung, ich kann ja nicht einfach irgendwelche Hypothesen aufstellen, was weiß ich, Mediennutzung ist für Kinder irgendwie, für deren mentale Gesundheit schädlich und dann einfach sagen, ja, ist halt so, weil ich denke mir das eben, sondern das muss ja irgendwie erforscht und belegt werden. Und man könnte jetzt irgendwie meinen, in der Psychologie ist doch irgendwie alles schon klar und es ist doch eigentlich alles schon klar, wie wir funktionieren und wie wir ticken und das ist aber nicht so. Und genau dafür müsst ihr eben diese Forschungsmethoden lernen und auch solche Forschungspraxis eigentlich machen im Studium, um eben auch neuen Fragen nachzugehen, die eben noch nicht angeguckt wurden. Aber um jetzt nochmal so in die Tiefe zu gehen, würde mich nochmal interessieren, du hast jetzt vorhin diese Themenbereiche genannt, zum Beispiel Entwicklungspsychologie, Sozialpsychologie, differenzielle Psychologie. Kannst du dazu ganz kurz mal so ein, zwei Sätze sagen, was sich dahinter verbirgt? Was steckt da dahinter?
Ja, gerne. Sozialpsychologie betrachtet sozusagen ja, das Individuum, den Menschen in sozialen Kontexten. Also was gibt es für soziale Rollen? Wir nehmen ja alle soziale Rollen ein. Ich jetzt als Studierende oder auch als Tochter von meiner Mama. Was gibt es für soziale Einflussfaktoren in gewissen Situationen? Mhm. Wie verhalten sich Menschen in Gruppen? Genau, das ist alles so, worum sich die Sozialpsychologie kümmert. Entwicklungspsychologie beschäftigt sich mit den psychologischen Veränderungsprozessen über die Lebensspanne. Also tatsächlich nicht nur, wie man vermuten würde, jetzt irgendwie bis zum 18. Lebensjahr, sondern wirklich von der Geburt bis ins hohe Alter. Mhm. Wie reift das Gehirn beispielsweise? Wie entwickeln wir denn Werte- und Normsystem? Wie kapselt man sich dann auch so von den Vorstellungen der Eltern ab und entwickelt seine eigene Persönlichkeit auch? Mhm. Dann die Persönlichkeits- und die differenzielle Psychologie, da steckt schon so ein bisschen drin im Namen, behandelt alles so rund um unsere Persönlichkeit. Es gibt ganz unterschiedliche Persönlichkeitsmodelle und Theorien. Wie setzt sich Persönlichkeit zusammen? Wie kann die Persönlichkeit von Menschen beschrieben werden? Und worin unterscheiden sich Menschen auch? Mhm. Also beispielsweise Kreativität. Wir sind ja nicht alle gleich kreativ. Da gibt es ganz dolle Unterschiede und das versucht die differenzielle Psychologie zu beleuchten, woran das liegen kann und woran sich das dann auch festmacht. Und dann gibt es noch die allgemeine Psychologie, die beschäftigt sich mit so ganz grundlegenden Prozessen. Also wie nehme ich eine Situation wahr? Wie funktioniert das mit dem Denken? Emotionen, was gibt es für Emotionen und wie regulieren sich die auch? Wie funktionieren Denkprozesse bis hin zu, wie sieht das mit dem Gedächtnis aus? Also wie landen Informationen, die wir lernen, tatsächlich dann auch im Langzeitgedächtnis und wie können wir die abrufen? Mhm. Also wirklich so ganz grundlegende psychische Prozesse, die bei uns allen vorhanden sind und die ganz, ganz wichtig sind halt auch für unser Leben.
Und wisst ihr dann auch, wie das Gehirn funktioniert? Also beschäftigt ihr euch auch damit, wie das eigentlich, also wie diese Prozesse ablaufen, was da auch neurowissenschaftlich und ja im Endeffekt biochemisch abläuft?
Ja, das ist ein gutes Stichwort, weil dieses Grundlagenfach habe ich gerade vergessen. Das ist die biologische Psychologie.
Ah!
Genau, danke. genau, absolut.
Ja.
Genau, die Biopsychologie beschäftigt sich wirklich mit diesen ganzen neurophysiologischen Aspekten bei psychischen Prozessen. Also wenn wir denken, wenn wir etwas wahrnehmen, was passiert dann von ich nehme physikalischen Reiz wahr bis hin zu er wird verarbeitet? Wie funktioniert das mit der, wenn ich Angst verspüre, was werden dann für Gehirnbereiche aktiviert und was lösen diese einzelnen Gehirnbereiche, die aktiviert werden, dann wieder für eine Folgereaktion aus? Also eine Angstsituation, dass ich dann einen beschleunigten Herzschlag habe, ich vielleicht so schwitzige Hände bekomme. Mhm. Ich denke, das kennt jeder auch aus solchen Situationen. Genau, das ist alles so diese ganze Biochemie, Neurophysiologie, wie funktioniert das Gehirn, wie ist es aufgebaut, das ist alles, was wir in der Biopsychologie dann lernen.
Richtig cool. Was mich interessieren würde, gibt es irgendwie vielleicht eine Theorie, die du kennengelernt hast oder irgendein psychologisches Konzept, wo sich dadurch dein Blick auf deinen Alltag verändert hat? Also hat das irgendwas mit dir, deiner Alltagswahrnehmung gemacht?
Ja, sind so zwei Dinge, die mir da ganz spontan in den Kopf kommen.
Yeah.
Einmal aus der Sozialpsychologie, implizite Persönlichkeitstheorien heißt das. Mhm. Das ist praktisch Annahmen und Stereotypen, die wir haben von anderen Personen. Also Person kommt rein in den Raum und oftmals hat man ja irgendwie schon so direkt so eine Vorstellung oder assoziiert bestimmte Annahmen damit. Und das hat mich damals sehr fasziniert, als ich das, ich glaube, im ersten oder zweiten Semester gelernt habe, weil dadurch hat sich mein Blick verändert, dass ich eher diese impliziten Persönlichkeitstheorien, die jeder Mensch hat und es ist auch total in Ordnung, dass man die hat, aber reflektiere und hinterfrage, ist das wirklich so? Und da stelle ich gerade jemanden etwas, wofür es eigentlich objektiv gesehen gar keine Gründe gibt.
Mhm.
Oder dass man einfach offen ist, diesen Eindruck auch revidieren zu lassen von der Person. Und das ist schon etwas, würde ich sagen, was mich im Alltag regelmäßig beschäftigt, beziehungsweise was man irgendwann ja automatisch dann auch macht, dass man mehr so in die Reflexion geht und nicht einfach nur Dinge annimmt. Genau, das auf jeden Fall so das eine. Und das andere ist so eher so aus dem klinischen Bereich, so die ganzen Theorien und Modelle zur Emotionsregulation auch, dass man sich auch hier einfach mehr reflektiert in der Situation, okay, ich spüre gerade, ich bin wütend, woran liegt es beispielsweise, was hat das jetzt ausgemacht, was hat mich jetzt dazu bewegt, die Situation so zu interpretieren, dass ich jetzt wütend bin und dann einfach mal so auf sich selbst zu schauen. So ein Klassiker ist ja, man kommt irgendwie gestresst von der Arbeit nach Hause, der Partner macht eigentlich gar nichts und kriegt dann trotzdem die Wut irgendwie ab. Und dann hat man sich irgendwie einen Grund gesucht, warum man jetzt seine Wut nach außen loslassen kann. Aber tatsächlich ist ja, dass wir uns unsere Emotionen selbst verursachen, durch die Interpretation der Situation.
Ja. Mhm.
Und ich bin ja gestresst. Ich komme ja gestresst von der Arbeit nach Hause. Und da habe ich für mich einfach auch gemerkt, da mal so kurz innezuhalten und reinzuhorchen, hey, warum ist das gerade so? Mhm. Warum fühlst du dich gerade so, wie du dich fühlst?
Mhm.
Erleichtert den Alltag manchmal im Zwischenmenschlichen. Und ja, ist für einen selbst auch einfach bereichernd, mal so einen Blick nach innen zu richten und zu überlegen, warum ist das gerade so? Warum fühlt man sich gerade so?
Ja, oder auch zu lernen, dass Gefühle, egal welche es eben sind, ihre Berechtigung haben, dass man die fühlen darf, dass wichtig ist, die jetzt nicht immer wegzuschieben und zu sagen, so, ich darf jetzt hier nicht wütend sein, weil ich fand zum Beispiel, ich musste jetzt gerade dran denken, als du das mit der Wut erzählt hast, ich bin ein ganz großer Fan von Leon Winscheid, da sagen wir nachher nochmal was zu. Das ist ein Psychologe, der einfach medial sehr präsent ist gerade und der hat zum Beispiel auch mal erklärt, dass hinter Wut ganz andere Gefühle auch stecken können. Also das kann zum Beispiel sein, dass sich Wut zeigt und dahinter steckt eigentlich Trauer oder dass sich Wut zeigt, weil eine Grenze überschritten wurde, eine persönliche, ja, und dass man dann auch ruhig mal gucken kann und eben genau dieses Reflektieren, warum bin ich eigentlich gerade wütend? Hat zum Beispiel jemand eine Grenze überschritten oder habe ich gedacht, jemand, also eigentlich ist es ja, habe ich gedacht, dass jemand meine Grenze überschreitet, weil ich bin ja die, die die Situation bewertet. Und dann kann man eben wieder, und da sind wir ja auch bei einem spannenden Bereich der Psychologie in der Kommunikation, dann kann man ja auch darüber wieder sprechen und schauen, stimmt denn meine Interpretation dieser Situation? Habe ich die denn richtig bewertet oder nicht? Habe ich die überhaupt richtig wahrgenommen? Ich habe es ja am Anfang gesagt, wir nehmen das auch unterschiedlich wahr mit bestimmten Mustern, die wir im Kopf haben. Also das sind, glaube ich, alles Sachen, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man da viel, dass das sehr bereichernd ist, das im Studium zu lernen, auf jeden Fall.
Ja, absolut. Oder auch ganz grundlegend halt die ganzen Kommunikationsaspekte, Ich-Botschaften zu formulieren, der anderen Person Raum zu geben, gerade bei einem Streitgespräch vielleicht auch mal durchzuatmen, mal zu sagen, okay, wir machen hier mal kurz einen Cut und jeder geht mal seiner Wege. Aktives Zuhören. Klar, das sind natürlich schon so Sachen, die man dann automatisch auch mitnimmt in den Alltag.
Hat sich denn auch dein Blick auf psychische Erkrankungen verändert? Weil das teaser ich jetzt schon mal an, da reden wir auch gleich drüber. Du hast ja dich für den Schwerpunkt klinische Psychologie entschieden. Über die Schwerpunkte sprechen wir gleich, was es da noch so gibt, aber das ist so deine Richtung. Hat sich denn durch dein Studium dieser Blick auch verändert? Würdest du sagen, du hast da jetzt einen anderen Blick auf psychische Erkrankungen?
Ja, definitiv. Und zwar, dass ich den Menschen, das Individuum dahinter, glaube ich, mehr sehe. Ich hatte das, glaube ich, in unserer Vorbesprechung auch gesagt, bei Personen, die Suchterkrankungen haben, also egal jetzt ob Alkohol oder andere Drogen, die werden ja gerne von der Gesellschaft ja an den Rand gedrückt und auch ja im Krankenhaus sind es Patientengruppen, die ja einfach nicht ganz so beliebt sind in der Versorgung leider. Und ich merke schon, wenn ich arbeite noch auf der Intensivstation, wenn ich so einen Patienten, eine Patientin habe, dass ich dann mich schon damit auseinandersetze, hey, warum ist das denn so? Weil ich glaube, es ist keine Person morgens aufgewacht und gesagt, ich werde jetzt zum Alkoholiker oder ich konsumiere jetzt Drogen und lasse damit mein wertvoll aufgebautes Leben jetzt so dahin ziehen.
Ja.
Und genau, dass man einfach mal so hinter die Erkrankung guckt. Nicht, dass der Mensch die Erkrankung ist, sondern dass es ein Teil von ihm ist und dass es Gründe gibt, warum es dazu gekommen ist. Es gibt Gründe, warum jemand depressiv geworden ist oder warum jemand eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt hat.
Ja, wenn man sich da das so im Alltag auch vergegenwärtigt, finde ich, ist das auch total hilfreich. Also immer zu überlegen, ich kenne nicht alle Gründe, warum eine Person jetzt so oder so handelt. Und vielleicht, wenn ich die, oder naja, eigentlich ziemlich sicher, wenn ich die Gründe wissen würde, dann würde ich das Verhalten nicht so verurteilen und auch verstehen. Das heißt ja nicht, dass dann sämtliches Verhalten dadurch legitimiert wird. Das heißt es nicht, aber irgendwie eine verstehende Haltung ist dann auch ein ganz anderer Umgang mit dem Menschen. Ja.
Absolut. Ja, genau, absolut. Es ist eine wertschätzendere Haltung. Genau, damit ist nicht alles in Ordnung. Damit darf die Person sich genau nicht alles leisten. Es ist kein Freifahrtschein. Aber das finde ich ganz wichtig, dass die Person halt unabhängig von ihrer psychischen Erkrankung halt immer noch ein wertvoller Mensch ist und auch einfach eine Daseinsberechtigung auf unserer Welt hat.
Ja, und dass die, ich finde auch diesen Punkt so wichtig, so, dass sich niemand das aussucht.
Ja.
So, das ist keine freiwillige, aktive Entscheidung dafür,
ob jetzt eine Suchterkrankung oder
genau,
also sondern das oder irgendwie eine, also es kann eigentlich auch jeden treffen, genau genommen.
Ja.
Und ich glaube, für die Person gerade bei so psychischen Erkrankungsbildern wie auch Borderline oder Suchterkrankung, das sind ja schon psychische Störungen, die auch mit ganz vielen Stereotypen einhergehen, die oft sehr negativ beleuchtet werden. Mhm. Und wenn man dann sowieso krank ist und es einem echt schlecht geht und dann auch noch mit den ganzen Vorurteilen zu kämpfen hat, das macht die Sache halt auch nicht besser.
Nee. Magst du mal erzählen, in welche Richtung man sich denn spezialisieren kann in der Psychologie? Also wir haben jetzt gehört, es gibt diese ganzen Grundlagen, es gibt die Forschungsgrundlagen, die man machen muss, es gibt die inhaltlichen Grundlagen, also man durchläuft einfach mal die ganze Basis, sage ich jetzt mal. Und dann kann man sich aber spezialisieren. Das passiert wahrscheinlich dann im Master oder ist es vorher schon?
So ein bisschen vorher schon. Ah, ja, also der cool. Bachelor ist sehr breit aufgestellt und das finde ich, ja, das ist einfach schön. Da kann ich auch nur jedem empfehlen, damit ganz viel Offenheit und Neugier an die Sache ranzugehen. Und dann ist es aber tatsächlich so, dass wenn man in die klinische Richtung gehen möchte, dann muss man tatsächlich im Bachelor schon die entsprechenden klinischen Module wählen, weil man braucht einen klinischen Schwerpunkt im Bachelor, um sich dann für diesen klinischen neuen Master bewerben zu dürfen.
Mhm. Ja.
Genau, also das wäre so ein Schwerpunkt, so die klinische Richtung. Und dann gibt es aber noch im Bachelor ganz viele spannende Anwendungsfächer, die sich, glaube ich, auch von Uni zu Uni so ein bisschen unterscheiden. Mhm. Es gibt beispielsweise die Rechtspsychologie, mhm. die sich so mit psychologischen Aspekten, die das Rechtssystem betreffend sind, beschäftigt. Wie glaubwürdig sind Zeugenaussagen beispielsweise? Wie sieht das mit der Schuldfähigkeit von StraftäterInnen aus? Gutachtertätigkeiten vor Gericht können dazu auch zählen. Dann gibt es die Gesundheitspsychologie. Da geht es um alle psychologischen Aspekte von Gesundheit und Krankheit. Mhm. Also Prävention, was kann ich tun, bevor ich krank werde im besten Fall. Oder auch die Psychosomatik, finde ich persönlich ganz spannend, oh, weil ja. das die Schnittstelle sozusagen von der Medizin und der Psychologie ist. Beispiel jemand, der Diabetiker ist, da sind ganz viele psychologische Aspekte auch, die damit reinspielen. Ne? Die Person mhm. muss ihre Ernährung umstellen, mhm. muss im besten Fall ein Bewegungsprogramm mit ihm in ihrem Alltag implementieren, muss eventuell regelmäßig Medikamente einnehmen, vielleicht Insulin spritzen. Und das ist nicht einfach, wenn man die Diagnose bekommt und dann von heute auf morgen sein komplettes Leben umstellen muss. Oder es gibt beispielsweise auch tatsächlich eine ganze Reihe von Studien, die belegen, dass es auch einen Zusammenhang zwischen einer Diabeteserkrankung und Depressionen gibt. Mhm. Und da wäre dann auch wieder der präventive Aspekt ganz wichtig. Genau. An meiner Bachelor-Uni hatte ich dann noch sowas wie Medien- und Kommunikationspsychologie. Das fand ich auch sehr spannend. Mhm. Da geht es dann um die Werbepsychologie unter anderem. Also wie muss Werbung gestaltet werden, um möglichst viele Konsumentinnen anzusprechen, das Produkt zu kaufen. Das fand ich wirklich sehr, sehr spannend. Das habe ich super gerne gemacht. Mhm. Genau. Oder auch Organisationspsychologie in großen Unternehmen. Wie können Kommunikationsprozesse in großen Unternehmen aussehen? Nach innen, also innerhalb eines Unternehmens, aber auch nach außen mit Kundinnen, genau in die Richtung. Pädagogische Psychologie gibt's auch noch, ist so ein bisschen ähnlich wie Entwicklungspsychologie. Gibt dann auch den Bereich der Schulpsychologie, der dann auch so ein bisschen mit reinzählt. Mhm. Genau, das sind jetzt, glaube ich, so ganz viele Themen, die vor allem einem im Bachelor begegnen. Und nach dem Bachelor spezialisiert man sich ja dann in einem Master-Schwerpunkt. Ja. Das kann dann wie in meinem Fall die klinische Psychologie und Psychotherapie sein, dass ich dann später Psychotherapeutin werden kann. Genau, das kann aber auch Human Factors sein. Das ist die Mensch-Maschinen-Interaktion. Wie muss ein Cockpit aufgebaut sein im Flugzeug, damit der Pilot, die Pilotin ja in Sekundenschnelle sieht, wenn etwas nicht stimmt und dann auch entsprechend reagieren kann.
Cool.
Ja. Das wäre mein Zweitschwerpunkt, glaube ich, geworden.
Aha,
ja, finde ich mich auch sehr spannend. Oder im Auto, wie, also in der Automobilindustrie, wie können Autos menschlicher gestaltet werden, damit wir Menschen die sympathisch finden und dann eher kaufen. Finde ich auch eine sehr, also es ist einfach ein super spannender Bereich.
Krass.
Ja.
Crazy. Das ist ja auch interessant für die Robotik wahrscheinlich, ne?
Ja.
Human Factors.
Ja, genau. Auch so in der Luft- und Raumfahrttechnik ist das auf jeden Fall ein großes Thema. Wird manchmal auch Ingenieurspsychologie genannt. Hängt, glaube ich, so ein bisschen davon ab jetzt, an welcher Uni man dann ist.
Ja.
Ja.
Abgefahren, cool.
Genau.
Aber du hast dich jetzt für klinische Psychologie und Psychotherapie entschieden.
Ja.
Und da können wir ja vielleicht schon mal kurz sagen, weil wir haben viele Interessierte, die möchten gerne später die Approbation als Psychotherapeutin oder Psychotherapeut haben. Und da ist schon mal ganz wichtig, und das müssen wir einfach in dieser Folge, glaube ich, ganz dringend sagen, dass wenn man diese Approbation anstrebt, man auf jeden Fall einen Bachelor of Science in Psychologie und Psychotherapie als Bachelor haben muss und dann einen klinischen Master, also das heißt Master in klinische Psychologie und Psychotherapie und keinen anderen Master. Also es geht wirklich nur dieser eine Master, wenn man Psychotherapeutin oder Psychotherapeut werden möchte. Das ist einfach, glaube ich, wichtig, dass es alle mal gehört haben. Und das macht es aber auch gar nicht so leicht, glaube ich, in diesen Master reinzukommen. Das wollen viele. Du bist aber reingekommen. Mhm. Sehr cool.
Ja.
Magst du mal erzählen, womit sich die klinische Psychologie beschäftigt?
Genau, also da steckt es ja schon so ein bisschen auch im Namen mit drin. Geht genau um psychische Erkrankungen von Personen, von Menschen und aber natürlich auch die Diagnostik dieser psychischen Erkrankung und auch die Therapie und Prävention natürlich auch. Genau, also dass man lernt zu ganz vielen Störungsbildern die sogenannten Diagnosekriterien. Also was müssen für Symptome vorliegen einer Person, dass sie einem bestimmten Störungsbild zugeordnet werden können. Beispielsweise, dass ich sagen kann, eine Person hat eine Depression. Mhm. Und damit verbunden dann aber natürlich auch das Wissen, was kann ich jetzt als Psychotherapeutin dann tun, um dieser Person zu helfen. Also da gibt es dann Leitlinien und sogenannte Behandlungsmanuale für die Depression, die dann durchlaufen werden können in der Psychotherapie. Mhm. Aber natürlich auch das Wissen über Psychopharmaka, also über Medikamente, die auf psychische Funktionen wirken. Genau, bis hin dann auch Prognosen auszusprechen. Wie sieht's denn aus mit der jeweiligen psychischen Erkrankung? Wenn jetzt jemand eine Therapie macht, was kann die Person erwarten? Welche Zustandsveränderung eintreten kann? Und dann natürlich auch, was kann ich tun, um dann auch psychisch gesund bzw. psychisch stabil zu bleiben?
Mhm. Genau. Kannst du unseren HörerInnen vielleicht noch erklären, wann man eigentlich die Praxis lernt? Also wenn ich jetzt Therapeutin werden will, so du, ne, die ganze Zeit erklärst du, man lernt das Theoretische. Was ist denn eigentlich mit der Praxis?
Ja, gute Frage. So ein bisschen klingt die Praxis schon im Bachelor an. Man muss nämlich 2 Praktika machen oder auf jeden Fall die 450 Stunden in einem klinischen Kontext, wo auch wirklich Psychotherapie stattfindet, absolvieren. Da hat man auf jeden Fall schon erste praktische Erfahrungen, die man sammeln kann. Und das Ganze intensiviert sich dann auf jeden Fall im Master. Und das finde ich richtig cool, weil im Master hier in Mainz gehen wir im 3. Semester in das sogenannte psychologische Praktikum und sind dann wirklich 3 Monate in einer Psychiatrie, in einer Tagesklinik. Kommt so ein bisschen darauf an, wo man jetzt einen Platz bekommt. Und ja, sind da ganz nah mit am Patienten, an der Patientin mit dran und führen auch Anamnesen durch, machen kleine Einheiten in der Therapie und da kriegt man halt wirklich sozusagen die volle Ladung an praktischen Einblicken und kann da ganz viel dazulernen. Und im 4. Semester gibt es dann auch nochmal im ambulanten Setting praktische Einsätze. Also dass man dann bei Personen, die nicht stationär oder teilstationär sind, sondern die einmal wöchentlich zur Psychotherapie kommen, dass man damit dabei ist und auch da dann Teile der Psychotherapie mit übernimmt. Und genau, deswegen, das ist auch neu an diesem Master, an diesem neuen Master, dass da halt dieser praktische Einblick einfach einen ganz, ganz hohen Stellenwert hat. Und das finde ich super.
Das ist echt super. Ja. Das hört sich sehr, sehr spannend an, auf jeden Fall. Es gibt ja auch so ein Klischee in Bezug auf die Psychotherapie. Man würde sich in der Psychotherapie eigentlich immer nur mit seiner Kindheit auseinandersetzen. Was sagst du denn dazu?
Ja, das habe ich auch schon mal gehört. Also man beschäftigt sich jetzt nicht dauerhaft nur mit seiner Kindheit und mit dem, was die Eltern so gemacht haben. Es gibt ja verschiedene Verfahren der Psychologie, also verschiedene Schulen. Das ist ja einmal die Verhaltenstherapie und dann gibt es aber auch die tiefenpsychologische Therapie und die Psychoanalyse. Und die Psychoanalyse geht so ein bisschen in die Richtung. Das ist nämlich die Therapieform, die vor allem auf Freud zurückgeht, wo man dann so auch so liegt während der Therapie. Also dieses Klischee stimmt tatsächlich bei manchen Psychotherapieformen. Und da schaut man dann schon nach Prozessen und Lernerfahrungen, die in der Kindheit stattgefunden haben. Das guckt man sich auch in der Verhaltenstherapie an, aber nicht ganz so intensiv. Aber klar, irgendwie, also man wird ja schon geprägt von seiner Kindheit. Ne? Glaubenssätze, die man lernt, Erfahrungen, die man gemacht hat. Also ganz abstreiten kann ich das nicht, das Klischee. Aber es ist jetzt nicht, dass alles, was mein Verhalten in der Gegenwart ist, durch meine Kindheit erklärt wird. Also das wäre, glaube ich, einfach ein bisschen zu weit gegriffen.
Und magst du ganz kurz noch so 1-2 Sätze zu den anderen Richtungen sagen? Also was macht man in der Verhaltenstherapie?
In der Verhaltenstherapie geht es ganz viel um Lernprozesse. Also um vor allem dann ungünstige Lernprozesse, die stattgefunden haben. Beispielsweise, wenn jemand jetzt eine ganz starke Angst, also eine Phobie, so heißt es dann im Fachjargon, ausgeprägt hat. Wie kam es dazu? Meistens gibt es da eine Situation, die dann über verschiedene Lernprozesse dazu geführt hat, dass eine Person jetzt Angst hat, beispielsweise vor Hunden. Und da geht man dann rein und versucht, die Gedanken, die in dieser Lernsituation waren, halt aufzudröseln, zu gucken, okay, was sind die Befürchtungen? Sind die Befürchtungen wirklich real, dass das eintritt? Und was könnte ich denn vielleicht auch für andere Gedanken haben? Was gibt's für, das heißt dann funktionellere Gedanken, also günstigere Gedanken sozusagen, damit ich wieder durch den Park spazieren kann, wo auch Hunde sind und halt nicht mit ganz starker Anspannung da stehen muss. Und dann übt man das auch ein.
Das trainiert man.
Genau,
richtig.
Damit
man es umlernt eigentlich.
Umlernen ist ein schöner Begriff. Das heißt, die Verhaltenstherapie setzt sich so ein bisschen mehr mit der Gegenwart auseinander. Wie gesagt, man guckt sich natürlich auch an, was früher war, weil das ist ja wichtig zu verstehen, warum es zu dem Problem kam. Aber es ist dann ganz viel mit, auf kognitiver Ebene, mit den Gedanken, mit dem Verhalten in der Gegenwart. Damit hat es zu tun. Genau. Was ich jetzt noch gar nicht genannt habe, ist die systemische Therapie.
Ah ja, genau.
Genau, das ist, da wird sich ganz viel der Mensch so im Kontext von seinen anderen wichtigen Bezugsmenschen und Gruppen angeschaut. Wir alle leben ja in einem sozialen Kontext, also wir sind ja nicht in so einem Vakuum, sondern haben im besten Fall Kontakt zu anderen Menschen, sind Teil einer Familie, einer Partnerschaft, einer Freundesgruppe. Und genau, das wird an der Stelle beleuchtet, wo es da vielleicht zu zwischenmenschlichen Problemen kommen kann, wo ich meinen Teil dazu auch beitragen würde, dass es zu Problemen kommen kann und wie man das auch verändern kann.
Okay, wir haben jetzt ja viel über die Praxis gesprochen, wie das dann eigentlich später so aussieht, auch mit weiteren Qualifizierungen etc. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückspringen, quasi ins Studium. Du hast ja schon eine Bachelorarbeit geschrieben.
Ja.
Magst du erzählen, also mich würde es wirklich sehr interessieren, was war das denn für ein Thema, wie bist du da vorgegangen?
Ja, ich habe über Perfektionismus, Coping und Depressionen geschrieben. Ja, ich bin da tatsächlich, also ich habe ganz, ganz, ganz von Anfang an angefangen. Das muss nicht unbedingt sein. Manchmal kann man auch Teil von größeren Studienprojekten sein und dann eine Teilfragestellung im Rahmen von Abschlussarbeiten beantworten. Aber ich dachte mir irgendwie, wir machen das jetzt einmal von Anfang an. Genau, und der erste Schritt dazu ist erstmal natürlich jemanden zu finden, der einem die Abschlussarbeit, in dem Fall jetzt meine Bachelorarbeit, betreut.
Ja.
Beziehungsweise eigentlich noch einen Schritt davor, sich erstmal zu überlegen, welche Themenbereiche finde ich denn ansprechend und dann Kontakt mit der Arbeitseinheit an der Uni aufzunehmen. Ich glaube, das ist von Uni zu Uni wahrscheinlich so ein bisschen unterschiedlich, wie da das Prozedere ist. In meinem Fall habe ich dann meiner Betreuerin geschrieben und es hat dann Gott sei Dank auch alles ziemlich einfach geklappt, dass ich das bei ihr machen konnte. Und ja, dann steht am Anfang eigentlich ganz viel Literaturrecherche erstmal an. Also sich erstmal in dieses Thema Perfektionismus einzuarbeiten, dann zu gucken, wo sind denn offene Fragestellungen, was ist schon sehr gut erforscht, was noch nicht so gut und danach zu gucken, was könnte ich mir denn gut vorstellen. Weil man muss natürlich auch irgendwie gucken, so ist es eine Bachelorarbeit, keine Doktorarbeit, dass das Ganze nicht überhand nimmt. Genau. Und dann ist mitunter der erste Schritt, eine Forschungsfrage zu finden und dann halt Forschungshypothesen abzuleiten.
Was war deine?
Es ist einmal, ob das 2x2-Modell des Perfektionismus, das ist ein besonderes Modell im Bereich Perfektionismus, ob das mit den verschiedenen Coping-Stilen von Personen zusammenhängt. Das ist so ein Teil der Forschungsfrage gewesen. Und dann noch weiterführend, ob, wenn es einen Zusammenhang gibt, die Coping-Stile dann dazu führen können, dass Personen mehr oder weniger depressive Symptome aufweisen.
Was sind denn Coping-Stile?
Also das sind Bewältigungsstrategien, beziehungsweise in dem Fall Bewältigungsstile. Genau, wie gehe ich in einer Situation, die mich belastet, um? Also was gibt's unterschiedliche Verhaltensweisen, die Personen an den Tag legen können? Man kann zum Beispiel sehr problemfokussiert an die Sache rangehen und sagen, okay, ich habe jetzt dieses Problem, jetzt überlege ich mir, was ich mache, erstelle mir vielleicht einen Plan und dann löse ich das Problem. Und dann gibt es aber auch emotionsorientierte Bewältigungsstrategien, wo man ja sehr emotional geleitet an die Sache rangeht, sich vielleicht auch Vorwürfe macht, Mann, warum hat das jetzt nicht funktioniert? Oder nie kann ich irgendwas. Das wäre dann schon, ja, wie man hört, so ein bisschen ungünstiger.
Ja.
Und dann gibt es auch noch vermeidende Coping-Stile. Also ich vermeide es einfach. Ich beschäftige mich damit nicht. Ich tue einfach so, als wenn es das Problem nicht geben würde. Das mag kurzfristig ganz gut helfen. Langfristig holt einen das meistens wieder ein.
Und was hat das mit Perfektionismus zu tun? Also wie hast du, weil ich wollte direkt quasi reingehen und fragen, okay, Perfektionismus, Coping-Strategien und Depressionen. Wie hängt das denn zusammen, genau, alles?
Also Perfektionisten, es gibt da zwei Formen. Es gibt nicht die eine Form von Perfektionismus. Mhm. Je nach Modell gibt es da mehrere. Mhm. Und wo sich viele Modelle aber einig sind, ist, dass es einmal so die etwas funktionalere, also etwas gesündere Form von Perfektionismus gibt. Das sind die Leute, die haben hohe Standards, also die wollen viel erreichen, die sind sehr diszipliniert, die möchten ja die Leiter sozusagen raufklettern. Ob das jetzt beruflich ist, ob das privat ist, ist jetzt nicht ganz so wichtig dabei. Wichtig ist aber, dass diese Person das die haben das selbst entschieden, dass sie das gerne möchten. Mhm. Und dann gibt es die andere Seite. Das sind Perfektionisten, die spüren auch diesen Druck, viel erreichen zu müssen, immer der die Beste zu sein, ganz oben mitzuspielen. Das kommt aber nicht unbedingt von denen selbst, dieser Druck. Die nehmen das eher so von ihrer sozialen Umwelt wahr, also dass andere die Anforderungen an mich haben, dass
ich jetzt perfekt. Andere haben die Erwartung an
genau,
mich, dass ich
genau, richtig, dass ich jetzt perfekt sein muss. Mhm. Und wie man vermuten kann, ist das so eine Form, die dann halt schnell auch zu Problemen, auch bis hin zu psychischen Problemen führen kann. Und die Studienlage sagt, ist da ziemlich eindeutig, dass diese zweite Form, die ich gerade beschrieben habe, sehr deutlich mit Depressionen zusammenhängt. Eben weil ich halt immer das Gefühl habe, immer höher, schneller, weiter. Aber will ich das eigentlich wirklich? Mhm. Und das ist dann natürlich schwierig, irgendwann auch dahinter zu stehen, so viel Energie und Zeit und Motivation da reinzustecken, wenn ich mir gar nicht sicher bin, ob das von mir selbst wirklich rauskommt.
Und es kann nie gut genug sein. Ne?
Genau, sowieso. Ja, das ist wie so ein Fass ohne Boden. Das geht immer weiter und ich muss noch eine bessere Leistung machen und es geht noch besser. Genau.
Und es ist so krass am Außen orientiert. Ne? Mhm. Also es ist nicht aus mir selbst heraus, sondern genau. Es ist, ich möchte, dass andere denken, dass ich perfekt bin. Eigentlich.
Genau, oder auch die Angst.
Ja.
So ein bisschen so sozusagen die Vermeidung dann. Wenn ich alles perfekt mache, dann kann mich ja auch niemand kritisieren. Dann komme ich den Ansprüchen der anderen, werde ich gerecht. Genau, und man kann da jetzt noch viel, viel tiefer reingehen.
Das ist mega interessant.
wie gesagt, da gibt es ganz viele unterschiedliche Modelle. Ich würde es jetzt, glaube ich, zu Perfektionismus einfach mal ganz grob so stehen lassen.
Ja.
Genau, und dann gibt es die verschiedenen Coping-Stile. Mhm. Es gibt Strategien, das sind eher die Bewältigungsstrategien in einer konkreten Situation.
Ja.
Und dann hat jeder von uns aber auch sogenannte Coping-Stile. Mhm. Das ist etwas, was eher überdauern ist. Also man kann es wie so eine Neigung verstehen. Es gibt Personen, die immer gerne vermeiden. Es gibt Personen, die eher gerne problemorientiert vorgehen oder die halt auch oft dieses emotionsorientierte Coping anwenden. Genau, und auch da gibt es Zusammenhänge mit Perfektionismus, mit den verschiedenen Perfektionismus-Typen und Gruppen. Und da war so ein bisschen die Idee dahinter, bei einer Person, die ihren Perfektionismus daran festmacht, dass sie immer den Ansprüchen anderer genügen muss, wird wahrscheinlich eher diesen emotionsorientierten Coping-Stil bis hin vermeidenden Coping-Stil haben und dadurch wahrscheinlich eher mehr depressive Symptome aufweisen als jemand, der sagt, ich möchte gerne dieses und jenes erreichen, weil das ist einfach mein Anspruch, das ist mir wichtig. Die Person wird wahrscheinlich eher aufgabenorientiert bzw. problemorientiert vorgehen, wenn es zu Herausforderungen kommt.
Ja.
Und deswegen eher weniger depressive Symptome aufweisen.
Super.
Und war das dein Ergebnis der Beschreibung oder war das deine Hypothese, also Vermutung, mit der du reingegangen bist?
Genau, das war meine Hypothese, mit der ich reingegangen bin. Leider war bei meinen Ergebnissen nicht allzu viel statistisch signifikant. Also das heißt, der Effekt, den ich in meiner Stichprobe gefunden habe, konnte ich nicht unbedingt auf die zugrunde liegende Grundgesamtheit, also alle Perfektionisten, sage ich jetzt mal, übertragen. Da gibt's aber auch wieder unterschiedliche Gründe für. Schieben wir mal das Thema mit der Signifikanz zur Seite, hat man diese Zusammenhänge schon ganz grob gesehen. Jetzt hatte ich aber natürlich, es ist eine Bachelorarbeit gewesen, auch keine Stichprobe von 500 Personen, die man für so Zusammenhänge und für solche Analyseverfahren meist bräuchte. Wenn man sich das jetzt nochmal anschauen würde, wäre eigentlich super spannend mit einer größeren Stichprobe.
Also das heißt, du hast eine Tendenz gesehen in deiner Bachelorarbeit, in der Auswertung, aber es war nicht aussagekräftig.
Genau,
genug,
genau. So kann man es gut zusammenfassen, ja.
Okay.
Mega interessant. Also da könnte ich mich jetzt noch lange drüber unterhalten, über diese Bachelorarbeit. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Ich habe noch eine Frage an dich aus deiner Expertinnenperspektive. Und zwar, ich habe ja im Intro so ein paar Begriffe genannt und mir fällt irgendwie immer wieder auf, auch eben wenn ich durch Social Media scrolle oder wie auch immer, dass sehr viele psychologische Begriffe so in die Alltagssprache übergegangen sind. Also, dass die so total inflationär benutzt werden. Also, ich höre ganz oft, das hat mich so getriggert. Oder, da habe ich voll das Trauma von dieser Beziehung. Oder, keine Ahnung was, es gibt ganz viele Hypothesen über Love Language, Beziehungstypen. Ich habe das ja jetzt alles im Intro auch genannt. Wie bewertest du das denn aus jetzt Expertinnensicht? Weil das, ja, also ist das irgendwie eine gute Entwicklung? Ist das eine nicht so gute Entwicklung? Wie siehst du das?
Ja, ich sehe das ehrlich gesagt sehr kritisch. Mhm. Und ich glaube, das vertritt auch so ein bisschen die Meinung, so aus der Psychotherapeutinnenwelt, sage ich mal. Social Media ist, glaube ich, schon was Gutes. Wenn ich jetzt gewisse Symptome habe oder gewisse Problembereiche habe, dann zum Beispiel auf Instagram sehe, da ist noch jemand damit und die Person hat anscheinend diese und jene psychische Erkrankung oder hat dieses und jenes gemacht, dann kann das, glaube ich, schon was sehr Wertvolles sein, um so einen ersten Schritt dann in die richtige Richtung zur Hilfe oder auch zur professionellen Hilfe zu gehen. Mhm. Aber ja, wie du halt auch gesagt hast, viele Begriffe aus der klinischen Psychologie werden im Moment sehr inflationär behandelt. Und das degradiert natürlich Personen, die wirklich beispielsweise unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leiden, die wirklich ein ganz schlimmes Trauma erlebt haben, weil sie Gewalt erlebt haben oder ähnliches. Und wenn ich dann natürlich nach Hause komme und sage, boah, bin total traumatisiert von meiner Mathe-Klausur, dann kommt das dem natürlich nicht gleich der Person, die wirklich diese psychische Störung der posttraumatischen Belastungsstörung hat. Mhm. Oder wenn ich mal einen schlechten Tag habe oder was gerade nicht so gut gelaufen ist, dass ich sage, boah, ich bin jetzt voll depressiv, kommt dem überhaupt nicht gleich einer Person, die wirklich unter einer Depression leidet und der es wirklich einfach nicht gut geht, die vielleicht gar nicht mehr aus dem Bett kommt, weil ihr dafür einfach der Antrieb fehlt und die Motivation. Und deswegen ist das schon problematisch. Ich denke, ich liege nicht falsch, wenn ich sage, dass psychische Erkrankungen immer auch noch unter einem großen Stigma auch leiden in der Gesellschaft und leider immer noch nicht so anerkannt sind, wie es bei körperlichen Erkrankungen ist. Mhm. Und wenn dann natürlich so Begriffe noch so häufig genutzt werden und in Situationen, wo sie eigentlich nicht wirklich zutreffend sind, dann hilft das nicht wirklich, diese Stigmatisierung halt abzubauen. Ja. Weil dann denken sich Leute ja, okay, wenn wir halt alle depressiv sind, nur weil mal was Ungünstiges passiert ist oder weil heute halt die Stimmung nicht bei 10 von 10 ist, dann sollen sich doch Personen mit Depression nicht so anstellen. Mein Gott, ne, man hört ja auch gerne, jetzt geh doch mal raus, geh doch mal in die Sonne. Geh doch mal spazieren. Steh doch jetzt einfach mal auf, mach dir doch mal was zu essen. Aber so leicht ist es nicht. Die Leute auch hier, die haben sich nicht ausgesucht. Ja. Und deswegen finde ich das sehr schwierig mit solchen Bezeichnungen.
Ja, es wird dann, glaube ich, einfach so ein bisschen geschmälert. Das einmal wird das Leid geschmälert und auch die Tragweite dieser Erkrankungen, der Leidensweg, der da auch dahinter steckt. Was ich aber gleichzeitig auch ganz doll bestätigen kann, finde ich, ist, dass zum Beispiel durch Social Media oder durch Podcasts es auch wieder diesen positiven Effekt hat, dass es eine größere Aufmerksamkeit für psychische Erkrankungen gibt, dass vielleicht das auch dazu führen kann, dass es eben weniger stigmatisiert wird. Das ist zumindest eine Hoffnung, die ich habe. Social Media hat da sozusagen auch Vorteile, genauso wie du es gesagt hast. Und auch die mediale Präsenz von diesen Themen, von diesen Erkrankungen hat den Vorteil, dass wir vielleicht schon auch dadurch wieder dazu kommen, dass besser aufgeklärt wird, dass klarer ist, okay, wenn ich bestimmte Symptome habe, dann könnte das sein, dass ich an einer psychischen Erkrankung erkrankt bin und dann kann ich Folgendes tun. Und das ist ja super wichtig. Aber ich glaube auch, dass es eben schwierig ist, sowas wie diesen Begriff Trigger. Vielleicht magst du auch mal ganz kurz sagen, was ist denn eigentlich ein Trigger? Weil das wird wirklich überall verwendet. Wir lesen ständig die Triggerwarnung vor allen möglichen Inhalten, wo ich immer denke, da müssen wir, glaube ich, wirklich vorsichtig sein, auch im medialen Bereich, dass wir das nicht so krass verwenden. Weil was ist denn eigentlich ein Trigger?
Also wo das jetzt ursprünglich herkommt, das weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall so im Bereich der posttraumatischen Belastungsstörung, dass diese Personen ja eine Situation erlebt haben und dann weit, nachdem sie aus dieser Situation draußen sind, im Alltag sogenannte Trigger begegnen können. Mhm. Also beispielsweise, wenn jemand jetzt eine Gewaltsituation erlebt hat, dass dann das Parfüm von der Person, die diese Gewalt ausgeübt hat, irgendwo im Alltag einem begegnen. Mhm. Also man wird getriggert dadurch. Mhm. Und dann hat diese Person sogenannte Flashbacks, also fühlt sich sozusagen zurückversetzt in diese traumatisierende Situation. Mhm. Ja, diese Trigger-Warnungen vor Videos finde ich ehrlich gesagt manchmal gar nicht so schlecht, gerade wenn wirklich Gewaltszenen gezeigt werden oder Blut oder ähnliches, weil da kann jede Person mal kurz in sich reingehen und überlegen, möchte ich mich dem aussetzen, weil das kann ja auch bei jemandem, der keine posttraumatische Belastungsstörung hat, kein Trauma mitgemacht hat, aber schon belastend wirken, auch in den Nachrichten, wenn da von Krieg oder ähnliches berichtet wird. Deswegen finde ich das an der Stelle tatsächlich keine schlechte Idee. Dieses, es hat mich getriggert, ist halt eher schwierig, weil wie gesagt, eigentlich ist das bezogen auf Situationen, die wirklich Ausnahmezustände darstellen, wovor ich mich potenziell schützen möchte oder schützen muss. Und auch da vielleicht nochmal, ob die Mathearbeit jetzt wirklich dieses Ausmaß erreicht, ist halt eher schwierig dann.
Ja, total. Ja, da können wir vielleicht alle mitnehmen, dass wir etwas sensibler damit umgehen können, welche Begriffe wir verwenden und manchmal eher eine Sekunde sich noch Gedanken darüber zu machen, was wollen wir eigentlich sagen.
Ja, total, absolut.
Ja, das wäre schön.
Ich würde gerne noch mit einem Klischee um die Ecke kommen. Es gibt so den Glauben, dass PsychologiestudentInnen Gedanken lesen können. Und dass, wenn man dann mit jemandem zu tun hat, wenn eine Person Psychologie studiert, so dass man dann total gelesen werden kann als Gegenüber. Was würdest du denn dazu sagen? Ist das so?
Ich weiß nicht, wie oft ich das gehört habe. Gerade als ich gesagt habe, ich beginne jetzt Psychologie zu studieren. Also, und ich glaube auch, es sind nicht immer alle Menschen so begeistert, wenn sie hören, was man studiert. Genau aus dem Grund, glaube ich. Aber ja, damit kann ich auch auf jeden Fall aufräumen. Also Gedanken lesen schon mal gar nicht. Ich kann genauso euch beiden nur vor die Stirn gucken und nicht dahinter. Wie alle anderen Personen auch. Wir haben keine Kristallkugel, wo wir reinschauen können. Nee, also das auf jeden Fall nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt eher so ein bisschen daher kommt, wir hatten es ja vorhin schon, so Kommunikationsaspekte, wir haben Gesprächsführungsseminare, wir lernen natürlich auch viel so zu nonverbalen Kommunikationssignalen, also Gestik, Mimik, Körperhaltung und natürlich nehme ich das wahr, weil ich lerne das ja jeden Tag im Studium, beschäftige mich jeden Tag damit und dann ist das natürlich irgendwann ein automatischer Prozess, der in einem drin ist, dass wenn ich mit jemandem spreche, schon merke, oh, die Person legt irgendwie gerade die Stirn in Falten oder mir wird was potenziell Schönes erzählt, aber irgendwie guckt die Person gar nicht begeistert, dann spreche ich sie vielleicht auch drauf an, weil ich da einfach eine Abweichung bemerke. Jetzt aber nicht, weil ich irgendwie das Bedürfnis habe, die Person zu analysieren oder zu therapieren, sondern weil es mich wirklich, weil es mich wirklich einfach stutzig macht. Aber wie gesagt, Gedanken lesen, ich kann auch nur mit dem umgehen, was man mir sagt. Oder was ich halt, wie gesagt, nonverbal wahrnehme, aber mehr auch einfach nicht.
Eigentlich, wahrscheinlich ist es ja eher ein positiver Effekt, weil da du um diese zum Beispiel Körpersprache weißt etc., du wahrscheinlich eine sehr empathische Zuhörerin bist und auch dieses aktive Zuhören halt gut kannst, ne?
Ich hoffe. Also ich gebe mir Mühe. Genau, aber ja klar, das sind natürlich Sachen, die gerade in den Seminaren zur klinischen Psychologie, zur Gesprächsführung auf jeden Fall gelernt werden, weil das ist halt einfach super wichtig für die spätere Arbeit in der Psychotherapie, dass ich aktiv zuhören kann, dass ich Leuten vermitteln kann, hey, es ist okay, dass du da bist. Es ist total okay, dass du gerade von deinem Problem berichtest und oder auch von ungünstigen Verhaltensweisen. Da ist jetzt hier der Raum für und hier kann auch alles gesagt werden. Und deswegen ist Empathie, aktives Zuhören, dem Gegenüber ein wertschätzendes Gefühl geben, natürlich ganz wichtig. Ja. Trotzdem würde ich jetzt niemanden einfach so analysieren oder therapieren. Ja,
ungefragt.
Genau, vor allem ungefragt, ja.
Okay. Was ganz viele beschäftigt, die sich für ein Studium der Psychologie interessieren, ist, wie schwer dieses Studium eigentlich ist. Und du hast im Vorgespräch mir dazu auch was erzählt. Da würde ich dich einfach mal bitten, was dein Eindruck so von dem Psychologiestudium ist. Also wie schwer schätzt du das ein? Ich muss noch mal dazu sagen, das ist natürlich was sehr Individuelles, wie schwer man etwas findet. Du hast es vorhin ja gesagt, jemand, der in Mathe in der Schule schon super war, hat mit Statistik vielleicht weniger Probleme, dafür mit was anderem. Also das ist was sehr Individuelles. Aber nichtsdestotrotz gibt's ja im Psychologiestudium irgendwie einen relativ hohen Anspruch. Magst du dazu mal was erzählen?
Genau. Ja, wie du schon gesagt hast, das ist sehr individuell. Ich würde vom Schwierigkeitslevel sagen, es ist anspruchsvoll, aber es ist machbar. Und das ist mir auch ganz wichtig zu betonen.
Schön.
Aber ich muss auch dazu sagen, man muss auch bereit sein, viel zu lernen. Also es ist einfach wirklich viel, viel lernen, auch viel auswendig lernen. Genau, man muss sich halt einfach wirklich mit den Themen beschäftigen, auch tiefergehend beschäftigen. Also ich gucke mir mal einen Tag vor der Klausur mal kurz meine Lernzettel an und skipp mal kurz so drüber. Also das funktioniert halt nicht. Ja. Es ist auch nicht einfach nur auswendig lernen. Ich muss schon die Prozesse, die dahinter stehen, auch verstanden haben. Aber das ist alles im Rahmen des Möglichen. Mhm. Natürlich, wenn ich jetzt Biologie-Leistungskurs hatte und das sowieso eine Neigung von mir ist, dann fällt mir natürlich die biologische Psychologie leichter, wie das Beispiel mit Mathe. Genau, aber es ist auf jeden Fall sehr gut machbar, würde ich an der Stelle sagen. Was noch so hinzukommt, du hast es eben gerade angesprochen mit dem Druck. Es ist ja schwer, schon in dieses Studium leider reinzukommen und der Druck wird dann auch erstmal nicht weniger. Wir haben ja vorhin schon über die Masterplätze gesprochen und da gibt es leider so eine Disbalance zwischen der Anzahl an Bachelorplätzen und Masterplätzen. Das heißt, die Masterplätze werden ebenfalls nach NC vergeben. Da gibt es manchmal Zusatzqualifikationen, die noch mit reingerechnet werden, aber es ist an den meisten Unis wirklich der NC, der zählt, also den Notendurchschnitt des Bachelorstudiums. Und entsprechend hoch ist natürlich dann der Druck im Bachelor, wirklich sehr, sehr gute Noten immer und überall schreiben zu wollen. Und diesen Druck verspürt man selbst, aber den verspüren ja die anderen auch, sodass halt dann dieser Druck auch so ein bisschen, habe ich manchmal das Gefühl gehabt, an der einen oder anderen Stelle natürlich auch so ein bisschen hochgehypt wurde, weil alle halt sehr unter Strom standen, immer die besten Noten zu haben. Und dann macht man sich manchmal natürlich auch gegenseitig so ein bisschen kürre. Das ist einfach ein Punkt, da muss man gut auf sich selbst achten und ja, einfach gucken, dass man sich da auch immer wieder rausnimmt, sich Pausen gönnt, Auszeiten gönnt. Und das ist aber wirklich alles machbar. Also das wäre, glaube ich, so mein Fazit.
Sehr cool. Ja. Was würdest du denn sagen, für wen ist das Studium geeignet? Also wem würdest du ein Psychologiestudium empfehlen?
Ja, ganz grundsätzlich auf jeden Fall Personen, die Interesse haben, an und mit Menschen zu arbeiten. Ich denke, das ist erstmal ganz, ganz wichtig. Dann aber auch Personen, die Interesse an Naturwissenschaften haben. Also wie gesagt, ob das jetzt Mathe ist, ob das jetzt Bio ist, Physik spielt an der einen oder anderen Stelle auch mal kurz eine Rolle. Da sollte man jetzt zumindest nicht komplett abgeneigt sein. Also ich bin in das Studium reingestartet und hatte keine Ahnung von dieser ganzen Statistikgeschichte. Das hat mich dann so ein bisschen überrascht. Das war vielleicht auch ganz gut so. Genau, aber wie gesagt, da sollte man zumindest, man muss das nicht perfekt alles können, aber eine Bereitschaft haben, sich damit auseinanderzusetzen. Dann auch einfach viel Disziplin und Fleiß an den Tag legen, um diese ganzen Inhalte halt wirklich einfach zu lernen und eine gute Stressregulation und Kompetenz halt auch einfach zu haben, um diesen Druck, um diese Prüfungsphasen, die teils sehr lang sind, auch einfach ja gut hinter sich zu bringen. Genau. Und einfach offen und neugierig sein. Vielleicht sich nicht gleich so direkt festlegen mit, ich möchte klinische Psychologie machen. Wenn man das, also wenn man sagt, das ist mein Ding und da sehe ich mich auch, dann ist das super. Ich finde es immer toll, wenn man auch einen Plan hat. Aber vielleicht trotzdem einfach links und rechts des Weges einfach nochmal zu gucken. Und was mir gerade noch so einfällt, darüber haben wir, glaube ich, noch gar nicht geredet, Englisch. Genau, es ist ja schon angeklungen, dass Psychologie ein sehr forschungslastiges Fach ist und Forschung da ganz, ganz hoch im Stellenwert ist. Und Forschung bedeutet aber auch immer Englisch. Ja. Es ist einfach die Sprache in der Forschung. Und ihr müsst jetzt nicht fließend auf Muttersprachenniveau Englisch sprechen können, das auf gar keinen Fall. Aber gerade so diese passiven Skills, viel lesen, ist auf jeden Fall wichtig. Das ist natürlich nochmal ein anderes Englisch, dieses wissenschaftliche Englisch, als so das Schulenglisch, was man kennt. Aber da kommt man rein, das ist gar kein Problem. Aber ja, alle Studien sind auf Englisch. Also auch da vielleicht nochmal der Schritt zu meiner Bachelorarbeit. Ich glaube, die Studien, die ich gelesen habe im Rahmen meiner Literaturrecherche, ich glaube, die kann ich wahrscheinlich an 5 Fingern abzählen. Und ich hatte viele Literatur. Also es ist wirklich ganz, ganz viel Englisch. Und auch an anderen Bereichen kommt man einfach nicht drum herum. Aber auch da, Learning by Doing, da kommt man natürlich auch rein. Da wird man auch besser drin. Aber wenn ich natürlich jetzt gar keine Freude an der englischen Sprache habe oder mich da sehr, sehr, sehr schwer mit tue oder die, ich weiß nicht, ob man das auch abwählen kann in der Oberstufe, dann könnte es an der Stelle schwierig werden. Nicht unmöglich, sehr, sehr aber schwierig.
Weißt du denn schon, in welchem Bereich du nach dem Studium gehen möchtest? Weißt du da schon, hast du da schon einen konkreten Plan? Und was, ich hänge noch was dran, noch eine Frage dran. Weißt du vielleicht auch, was so rechts und links die Leute planen und was man so beruflich eigentlich machen kann? Das ist ja sehr viel, ne?
Genau, also ich würde mal mit der ersten Frage einsteigen, ja, weil natürlich, wenn man im Schwerpunkt klinische Psychologie studiert, dann ist da erstmal der Weg für viele doch recht ähnlich. Genau, also ich plane damit nach dem Master meine Approbation, also meine staatliche Zulassung zu machen, mhm, und dann darf ich mich Psychotherapeutin nennen. Das war es aber noch nicht, weil dann kommt nämlich noch die Weiterbildung, genau, wo, mhm, ich mich dann spezialisiere auf eine der verschiedenen Psychotherapieschulen, wo wir vorhin schon drüber geredet haben. Ich denke mal, ich möchte es nicht ausschließen, ich bin auch offen gegenüber den anderen, aber was ich so bisher mitbekommen habe, wird schon so eher die Richtung Verhaltenstherapie sein. Genau, und diese Weiterbildung geht in Vollzeit 5 Jahre, mhm, in der man dann auch nochmal verschiedene Stationen, stationär, teilstationär und ambulant durchläuft. Mhm. So ein anderes Interessengebiet von mir ist aber auch schon so die Neuropsychologie. Also ich finde auch so Neurowissenschaften, mhm, sehr spannend. Mhm. Also wenn ich irgendwie doch sagen sollte, ich möchte nicht direkt in die Weiterbildung einsteigen oder vielleicht kann ich das auch parallel gestalten, wäre das auf jeden Fall was, was ich mir auch gut vorstellen kann. Mhm. Und für ganz, ganz später, wenn ich dann irgendwann mal fertig sein sollte mit meiner Weiterbildung, würde ich gerne, glaube ich, eher so im ambulanten Setting arbeiten. Ich, mhm, könnte mir auch total gut vorstellen, an dieser Schnittstelle Medizin und Psychologie zu arbeiten, mhm, und so im psychosomatischen Bereich unterwegs zu sein. Mhm. Und ich möchte auch nicht ausschließen, vielleicht als Psychotherapeutin auf die Intensivstation zurückzukommen.
Ah.
Das gibt es nämlich auch. Das ist auch gerade ja so im, mhm, Kommen in dem Bereich, dass Psychotherapeutinnen auf Intensivstationen implementiert werden, mhm, und dort für die Angehörigen, aber auch für die Mitarbeitenden arbeiten. Und ja, das wäre halt irgendwie schön, wenn ich so das, was ich früher gemacht habe, mit dann ja meinem aktuellen Beruf verbinden könnte.
Sehr schöne Idee. Sehr cool.
Genau. Also mal gucken. Ich bin gespannt, wohin da die Reise geht.
Und, mhm, weißt du so ein bisschen was über die anderen Berufsmöglichkeiten? Also ich habe ja schon gesagt, es sind sehr, sehr viele, sehr vielfältig, auch je nachdem, was für ein Master man gemacht hat und so. Aber vielleicht kannst du ja mal so einen groben Abriss machen.
Genau, also ich habe eine Freundin, die studiert in dem Schwerpunkt Human Factors, also diese Mensch-Maschinen-Interaktion. Und da ist es zum Beispiel möglich, dann später wirklich in die Automobilindustrie zu gehen und an Projekten mitzuarbeiten, beispielsweise hinsichtlich des Designs von, mhm, den Fahrzeugen. Es gibt, ich glaube, in Braunschweig ist es auch die Luft- und Raumfahrttechnik, mhm, wo man mit einsteigen kann, wo es dann ja auch, wie gesagt, wie können Cockpits aufgebaut werden, wie kann das noch verbessert werden auch. Das wäre so der Bereich. Ein Bereich, wo wir auch noch nicht drüber geredet haben, ist die Wirtschaftspsychologie oder die Arbeits- und Organisationspsychologie, je nachdem, wie das von der Uni beschrieben wird. Da kann man später im Bereich Personal gehen und, mhm, beispielsweise bei der Auswahl von geeigneten Bewerberinnen mitwirken. Ja. Oder auch, wie kann ich Abläufe in Unternehmen, wie können die optimiert werden? Wie kann ich auch, wenn Umstrukturierungsmaßnahmen geplant sind, wie kann man diese begleiten und da versuchen, ja, die zu optimieren, mhm, und mitzuwirken. Genau, das wäre so der Bereich. Dann natürlich die Forschung an sich, ne? Da kann man natürlich auch in jedem Gebiet reingehen und als wissenschaftlicher Mitarbeiter, Mitarbeiterin, mhm, mitarbeiten und gegebenenfalls vielleicht auch eine, mhm, Promotion noch anstreben in dem Gebiet, was, mhm, einen dann interessiert. Genau, es gibt aber auch Sachen wie Verkehrspsychologie, also die MPU-Untersuchungen beispielsweise, zählt mit dazu. Oder auch Umweltpsychologie gibt es auch. Ja, also da gibt's noch ganz, ganz viel. Sportpsychologie habe ich auch schon gehört. Mhm. Ich glaube, da gibt's noch viel, viel mehr, was mir wahrscheinlich gar nicht bekannt ist. Mhm. Aber ja, also ich glaube, dass wirklich jede Person da ihren Bereich auch finden wird, die Lust auf Psychologie hat.
Absolut, also es ist wirklich sehr vielfältig, also psychologische Praxen natürlich, wenn man die Richtung Psychotherapie gewählt hat, aber auch alle möglichen Beratungsstellen. Mhm. Also es gibt ja sehr, sehr viele Beratungsstellen, die jetzt nicht psychotherapeutische Praxen sind, sondern wo Familienberatung, Erziehungsberatung, Paarberatung gemacht wird. Also all diese Bereiche könnten da auch Arbeitgeber sein, natürlich Unternehmensberatung, Organisationsentwicklung.
Oder du irgendwie am Gericht.
Ne? Das ist dann im Bereich Rechtspsychologie eben die ganzen Gutachtertätigkeiten. Aber auch da übrigens, so zum Beispiel als Gerichtssachverständige zu arbeiten im Familiengericht, ist auch so eine Sache. Also man denkt jetzt immer an so Strafrecht, da solche Gutachten. Aber es gibt auch GutachterInnen im Bereich Familienrecht. Bekommt jemand ein Sorgerecht oder nicht? Wie wird das Kindeswohl beachtet in einem Streit zum Beispiel, in einem Scheidungsstreit? Also all diese Sachen können da eine Rolle spielen. Also sehr, 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 sehr viele Möglichkeiten. Und natürlich ganz, ganz wichtig, die Forschung, ne? Also ja, auch da
gibt es die Möglichkeit, in unterschiedliche Richtungen noch weiter zu forschen.
Also sehr interessante Möglichkeiten. Und was am Ende vielleicht jetzt noch wichtig ist zu sagen, ist, wir haben es ja schon erwähnt, es ist nicht so leicht, in das Studium reinzukommen. In Mainz ist es jetzt so, dass tatsächlich nur der NC entscheidend ist. Es gibt aber viele Unis, an denen kann man auch noch so eine Art Eignungstest oder psychologischen Eignungstest, wie auch immer man das nennen soll, ein bisschen wie bei Medizin der TMS. Der heißt abgekürzt BAPSI. Dazu verlinken wir euch auch noch was. Wir haben da jetzt gar nicht drüber gesprochen, weil du ihn nicht gemacht hast, weil weil er in Mainz nämlich nicht gemacht wird und nicht berücksichtigt wird. Aber er wird an vielen, vielen anderen Unis wird er berücksichtigt und da kann man wirklich auch mal gucken, ist es möglich, zum Beispiel eine nicht perfekte Abi-Note auszugleichen durch einen guten BAPSI. Also auf jeden Fall nochmal an die Beratungsstellen dort an den Unis wenden und nochmal nachfragen. Wir verlinken auch nochmal was zum BAPSI in den Shownotes. Jetzt habe ich noch die Frage an dich. Hast du irgendeinen Podcast-Tipp für Leute, die sich für Psychologie interessieren und das vielleicht auch mal, ja, also wirklich auch aus einer wissenschaftlich fundierten Sicht irgendwie mal angehen wollen, dieses Thema, sich mit diesem Thema genauer beschäftigen?
Genau, das ist Psychologie to go. Das gibt's, glaube ich, bei allen einschlägigen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Und das ist eine Diplompsychologin bzw. Psychotherapeutin, die gemeinsam mit ihrem Mann, der Psychiater ist, das macht die Sache an der einen oder anderen Stelle ganz unterhaltsam, genau, über verschiedene Themen spricht, wirklich auch über Themen, die, glaube ich, viele auch nachvollziehen können, wo man sich selbst halt wiederfindet. Mhm. Und ich finde, die haben eine schöne Mischung aus dieser wissenschaftlichen, fundierten Komponente und aber, dass man an der einen oder anderen Stelle sich doch, ja, sich selbst wieder sieht, ertappt fühlt und auch schmunzeln muss. Also das kann ich auf jeden Fall mit gutem Gewissen empfehlen.
Sehr cool. Annabelle, cool. Hast du noch einen Tipp für einen Podcast mit diesem Themenfeld?
Ja, ist auf jeden Fall ein richtig cooler Easygoing-Podcast auch, höre ich gerne morgens. Der heißt Mind Date von Timon Krause. Und da geht's auch so darum, ne, warum verhalten wir uns, wie verhalten wir uns? Und kommt dann immer mit ein paar Hacks um die Ecke, wie wir unseren eigenen Verstand eigentlich so austricksen können.
Sehr spannend, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall auch noch zwei Tipps, nämlich einmal Betreutes Fühlen. Das ist ein Podcast, der sowohl das Wissenschaftliche als auch so ein bisschen das Alltagsbezogene, so auch auf einer humoristischen Ebene, sage ich mal, also so ein bisschen Humor verknüpft, zusammenbringt. Und den kann ich sehr, sehr empfehlen, weil wirklich ganz, ganz, ganz verschiedene Themen, die uns auch immer mal wieder im Alltag beschäftigen, da nochmal angeguckt und besprochen werden und auch ganz oft eine ganz witzige Art und Weise. Und das ist eben mit dem Dr. Leon Winscheid, den wir vorhin schon mal erwähnt haben. Da findet man übrigens auch sehr, sehr viel in den Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen von ihm und über ihn. Und der ist da auch echt ein sehr, sehr guter Typ so für eine Einführung, sag ich mal, in dieses Thema. Und dann gibt's noch einen Podcast von der ARD, ist auch in der ARD-Mediathek oder in der Audiothek zu finden oder auch überall, wo es Podcasts gibt, der heißt Wie wir ticken. Und da geht's auch um so basic psychologische Themen, auch sehr spannend. Und dann haben wir im Vorfeld ja auch noch kurz mal gesprochen über ein oder zwei Filme, die sich auch mit diesem Thema beschäftigen. Und da will ich dich jetzt auch noch mal kurz bitten, was dazu zu erzählen. Und zwar sind das die Filme Alles steht Kopf.
Ja, also eine ganz große Empfehlung meinerseits. Ich habe beide im Kino geschaut. Ja. Und ja, wir haben ja, wie gesagt, im Vorfeld drüber geredet. Und ich finde, es ist einfach eine ganz, ganz tolle Mischung aus, wie funktioniert unser Gedächtnis, Erinnerung, Emotion wirklich aus der wissenschaftlich fundierten Perspektive. Mhm. Also da ist wirklich vieles, was auch einfach so tatsächlich bei uns im Gehirn so abläuft. Natürlich jetzt nicht in der Komplexität, das würde, glaube ich, den Film ein bisschen sprengen, dann wäre so der Unterhaltungsfaktor weg. Und auf der anderen Seite aber halt, ja, einfach diese Story, die halt drumherum ist, die einen ja irgendwie auch berührt, wo man mitgeht. Auch da habe ich ganz oft Momente gehabt, wo ich mich selbst wiedergesehen habe, beziehungsweise mein jüngeres Ich wiedergesehen habe. Und der einen gleichzeitig zum Lachen bringt, aber auch emotionale Momente bereithält. Und das kann ich wirklich nur empfehlen. Macht Spaß. So cool. Würde ich mir auch nochmal angucken.
Auf jeden Fall. Also ich würde den auch immer wieder gucken. Mich hat er auch total abgeholt, also der Film, weil er wirklich sehr gut erklärt, wie wir eigentlich funktionieren, wie bestimmte Sachen in unserem Kopf, wie Gefühle funktionieren, wie die miteinander
zusammenhängen und solche Sachen, das ist schon sehr, sehr cool. Und ich finde, der zeigt das auf so eine lustige Art. Es ist halt ein Zeichentrickfilm, aber ich war wirklich überrascht. Ich habe gedacht, ich gehe jetzt hier in so einen Kinderfilm, und dann war ich sehr überrascht, was für einen Tiefgang der hatte. Also sehr, sehr cool, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzen will. Werden wir auf jeden Fall nochmal verlinken. Und die Annabelle muss ich dir mal angucken.
Genau, das mache ich jetzt am Wochenende.
Unbedingt. Also große Empfehlung. Okay, wir verlinken euch alles in den Shownotes. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr uns jederzeit immer schreiben an zsb@uni-mainz.de und Fragen stellen zu dem Psychologiestudium oder auch zu anderen Studiengängen könnt ihr uns auf jeden Fall gerne anschreiben. Jetzt erstmal an dich, liebe Julia. Vielen, vielen Dank, dass du uns von deinem Studium erzählt hast. Das ist wirklich sehr interessant gewesen und ich glaube, es interessiert auch wirklich sehr viele. Wir haben ganz, ganz viele Studieninteressierte, die immer nach diesem Fach fragen, weil das einfach wirklich überall präsent ist. Und es ist ja auch unglaublich interessant und unglaublich spannend. Also cool, dass du uns damit reingenommen hast. Vielen Dank.
Ja, vielen, sehr gerne. Auch von mir vielen, vielen Dank. Es war super, super cool. Wie ich vorhin schon gesagt habe, jetzt will ich unbedingt Psychologie studieren. Mal gucken, was ich mit diesem Gedanken mache.
Okay, liebe Leute, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Habt bis dahin eine gute Zeit und ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.